Ich darf euch derweil mal herzlich begrüßen zu unserer Abendveranstaltung mit dem Titel Antikommunismus gegen Antifaschismus nach Annexion der DDR, also ab 1990. Wir fangen an mit Hans Bauer, Gesellschaft für rechtliche und humanitäre Unterstützung, mit Viktor, ich kann kein Polnisch und will deinen Namen nicht falsch sagen, und nochmal mit Rainer. Die Reihenfolge soll sein Hans Bauer zuerst, dann Rainer wird nochmal die Geschichte lesen, beziehungsweise Brigitte, und danach kommst du dran. Okay, dann tun wir überpünktlich anfangen. So, okay.
Hallo? Eins. Hallo? Hallo? Das geht jetzt. Ja? Gut. Dankeschön. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Berufsverbote nach der Konterrevolution beziehungsweise nach der Annexion der DDR. Ich denke, zwischen den Berufsverboten in der BRD Alt und den Berufsverboten nach der Annexion besteht Kontinuität, den Formen und Methoden, aber auch eine große Diskontinuität, auch in den Formen und Methoden. Ich möchte da vorausschicken, dass diese Berufsverbote, ich sage es mal ein bisschen auch in Anführungsstrichen, dazu sage ich dann noch etwas, dass diese Berufsverbote nach der Annexion der DDR oder im Zusammenhang mit der Annexion, dass diese Berufsverbote ein Teil eines ganzen Geflechts sind von Methoden und Formen, um einen Staat zu erobern. Und diese Methoden und Formen insgesamt sind wiederum ein Teil, ich sag mal, neuer historischer Bedingungen für den deutschen Imperialismus. Wir sprechen ja über unseren Hauptfeind. Neue historische Bedingungen, die für den Imperialismus Möglichkeiten geschaffen haben, wie sie seit Jahrzehnten vorher nie gab. Also seit 1945 nicht mehr gab. Und diese neuen historischen Bedingungen auch, ich sag mal, man kann sie nicht tief genug oder weit genug betrachten, dass diese neuen historischen Bedingungen alles das für den deutschen Imperialismus ermöglichen, was in den folgenden Jahrzehnten bis heute geschah. Ich erwähne nur den Jugoslawienkrieg und ich erwähne die gegenwärtige Kriegsbeteiligung Deutschlands, des deutschen Imperialismus in der Ukraine und gegen Russland. Und ich denke, angesichts dieser Tatsache ist es so wichtig, dass wir uns speziell auch, ich sag mal, unter diesen Bedingungen, nicht nur natürlich mit konkreten Fakten, aber dass wir das dort auch einordnen, diese Berufsverbote. Ich sage das mit der deutschen Kriegsbeteiligung auch deshalb, weil es, ja, eine Einheitsfront, alles richtig, aber wir sollten auch hier offen und ehrlich sagen, dass es der deutsche Imperialismus mit medialen Formen und anderen, auch, vor allen Dingen auch mit medialen Formen, ist ja dann auch zu Berufsverboten, geschafft hat, dass auch Linke, ich meine jetzt keine Partei oder Organisation, auch Linke, auch Antifaschisten, diese deutsche Kriegsbeteiligung unterstützen. Und das muss uns natürlich besonders betroffen machen. Und das dürfen wir auch nicht verschweigen. Es wird leider in vielen unserer, auch linken Medien, ja, ich sag mal, nicht ausgesprochen. Ich bin der Meinung, dass darüber müssen wir auch sprechen. Und gerade auf einer solchen Konferenz, wo wir über den Hauptfeind sprechen. Also, wer der Feind ist, wo er steht und welche Ziele er hat. Das sehen wir gegenwärtig ganz deutlich. Einordnen möchte ich natürlich, wenn ich über den deutschen Imperialismus und die Annexion spreche, natürlich NATO und EU. Also als Bündnisse, regionale und darüber hinausgehende Bündnisse, die hegemoniale und volksfeindliche Interessen verfolgen. Und auch das muss in diesem Zusammenhang unter Linken unbestritten sein. Also deshalb müssen wir natürlich EU, NATO, ist völlig klar, in Gänze auch bekämpfen. Also sie bieten weder Frieden noch Sicherheit noch Wohlstand noch Demokratie. Also die Losung, die vorhin schon mal hier genannt wurden, NATO raus aus Deutschland oder Deutschland raus aus der NATO, natürlich ist das eine unserer wichtigsten Forderungen. Aber so wie jedes Land seine eigene Geschichte, Tradition, Erfahrungen hat, ist auch die Entwicklung seines Kapitalismus bis zum imperialistischen Stadium von Besonderheiten geprägt. Und das betrifft auch den deutschen Imperialismus. Ich denke, ganz besonders auch den deutschen Imperialismus. Und das erfordert immer wieder unsere Beachtung im antifaschistischen, antiimperialistischen Kampf. Was den deutschen Imperialismus betrifft, ich denke, darüber brauchen wir jetzt nicht weiter. Natürlich kann ich auch nicht mein Thema sprechen, aber es ist eine Spur der Verbrechen weltweit unübertroffen. Das ist für uns ja dieser Hauptfeind auch von besonderer Bedeutung. Vielleicht vom Ausmaß und den Zerstörungen vergleichbar mit dem, was die USA seit 1945 tut, was ja soweit oft gar nicht in dem Maße ganz anders auch durchgeführt wurde, so dass es nicht so deutlich zutage trat. So, und der deutsche Imperialismus, ihm waren bis 1990 Grenzen gesetzt, an vorderster Front die Deutsche Demokratische Republik. Wie wir wissen, abgefunden mit dem fehlenden Zugriff auf den Osten hat er sich nie. Es wurde vorhin hier von Einzelnen oder überhaupt in der bisherigen Debatte und in den Vorträgen darüber auch gesprochen. Also von Anfang an hat er die DDR mit allen Mitteln und Möglichkeiten bekämpft. Nur bedingt konnte er aber in den sozialistischen Staat, deutschen Staat eingreifen und hineinwirken. Was er aber tat, war schwerwiegend und trug auch zum Ende der DDR bei. Mit vielen anderen im komplett zu sehenden Ursachen. Ich erinnere aber hier vor allen Dingen an das Wühlen der Geheimdienste und ihrer Hilfsorganisation. Wurde einige schon genannt, KGU und dergleichen mehr. Ich erinnere daran an die Embargo-Politik, heute Sanktion genannt, ist also insoweit nichts Neues. Ich erinnere an die ideologische Einflussnahme, die von ganz großer Bedeutung war und auch an die Abwerbung und auch heute vielfach vergessen, in der auch in unseren Debatten, an den Alleinvertretungsanspruch. Allein der Alleinvertretungsanspruch, es wäre auch mal diese Frage für eine Konferenz dieser Art wichtig. Mal, was das bedeutet, es war juristische Aggression, die die Bundesrepublik Deutschland betrieben hat, über Jahrzehnte. Alle Bereiche imperialistischer Politik waren hier involviert, besonders die Mädchen, Justiz, Geheimdienste und so weiter. Also Brandts Wandel durch Annäherung als neue Ostpolitik gefeiert und ich denke auch das SED-SPD-Papier, der Schreit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit, waren Einfallstore, mit dem der deutsche Imperialismus voran die Sozialdemokratische Partei die Einverleibung der DDR vorbereitete. Und 1990 waren alle Dämme gebrochen. Alle Dämme gebrochen. Brüderlichkeit, Menschlichkeit, nach außen vortäuschend. Die Methoden waren ja nun viel filigraner, als sie früher der Fall waren. Verlief dieser Prozess der Annexion nach einem lang vorbereiteten Plan. Es wird niemand glauben, dass sozusagen 90 in einigen Monaten diese dicken Papiere fertiggestellt werden konnten. Das war alles schon vorhanden. Gewissermaßen war es eine Generalprobe für die vielen bis heute folgenden, auch von Deutschland mit inszenierenden bunten Revolutionen. Und in Bezug auf die staatliche Zwangsvereinigung von DDR und BRD wurde irreführend von einem Einigungsvertrag gesprochen. Zwei Partner, die zwar am Tisch saßen, aber wir wissen, wer unsere Verhandlung führte, also DDR-Verhandlung führte und was alles im Prinzip, wissen wir, inzwischen auch vorgeschrieben worden ist. Also das Drehbuch war fertig. Und der Begriff friedliche Revolution, sozusagen kreiert, den Eindruck zu erwecken, als sei das ganze Volk der DDR hinter diesen Maßnahmen. Tatsächlich war es, wissen wir, natürlich eine Konterrevolution. Der Kanzler, Bundeskanzler Scholz nennt den 24. Februar 22 als Zeitenwende. Na, ich möchte mal sagen, das ist falsch. Gewissermaßen war eine Zeitenwende der Untergang sozialistischen Lagers, der Sowjetunion und für den deutschen Imperialismus besonders wichtig, die Annexion der DDR. Unser Hauptfeind der deutsche Imperialismus konnte nun schalten und walten, wie es seinen Profitinteressen entsprach. Beseitigt mussten zwei Hindernisse. Die politischen und ökonomischen Grundpfeiler des Sozialismus auf deutschem Boden. Das war die Macht der Arbeiter und Bauern und das war das Volkseigentum. Der Staat als Machtinstrument wurde zerschlagen. Das vollzog sich relativ schnell. Seine Legitimation als Unrechtsstaat, über den der vorhin schon erwähnt wurde, verunglimpft, die staatliche politische Spitze kriminalisiert. Hier leistete die angeblich unabhängige Justiz ihren Klassenauftrag von damals Justizminister Kingel verkündet. Gerade diese Seite war natürlich besonders schmerzhaft, weil es sofort sehr viele betraf. Also wenn man so will, der öffentliche Dienst war davon betroffen. Die Zerschlagung der ökonomischen Basis war Aufgabe der Treuhand. So, und hier nur ganz kurz nochmal darauf hinzuweisen. Die Zahlen sprechen für sich. Also für die Radikalität der Zerstörung einer DDR, einer ganzen Volkswirtschaft, eines Landes der DDR. Ich rufe in Erinnerung, dass 87% der Betriebe nach Westdeutschland gingen, 7% ins Ausland und 6% an DDR-Bürger. Von dem von Rohwedder, dem ersten Chef der Treuhand, geschätzten etwa 600 Milliarden Gesamtwert, blieb 1994 eine Verschuldung von ca. 270 Milliarden D-Mark zurück. Also 900 Milliarden Miese. Also ich sag mal, diese Institution braucht sich hinter der Mafia nicht zu verstecken. Und die wichtigste Produktivkraft war damit aber nicht in das kapitalistische, imperialistische System überführt, nämlich der Mensch. Das waren seine Fähigkeiten, Erfahrungen, Sozialisierung, sein gesellschaftliches Bewusstsein. Das waren Millionen Bürger in allen Lebensbereichen, auf allen Ebenen, in der DDR zumeist eng verbunden und engagiert. Zum großen Teil in Verantwortung und Politik, Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport und so weiter. Organisierte Parteien, Organisationen, Kollektiven, Genossenschaften. Also fest verwurzelt in der sozialistischen Gesellschaft. Die meisten bewusst mit sozialistischem Denken und Handeln. Eine ganze Gesellschaft in ein altes, überkommenes Ausbeutersystem zu übernehmen, stellte auch für den erfahrenen deutschen Imperialismus mit seinen willigen Helfern in den Machtapparaten Staat und Justiz eine besondere Herausforderung dar. Im Frühjahr 1991 sagte ein CDU-Politiker, einer unserer Genossen hat dieses Gespräch gehört, deshalb ist das nicht irgendwo anders schriftlich vermerkt, aber glaubhaft wissen wir. Zitat: Wir werden sie nicht in Lager sperren, das haben wir nicht nötig. Wir werden sie an den sozialen Rand drängen. Er bezog sich dabei insbesondere auf die Intellektuellen der DDR. Also keine Zwangslager, das haben sie nun wirklich nicht mehr nötig gehabt, sie haben andere Formen gefunden. Und so wurden auch verschiedene Variationen gefunden und danach verfahren. So, und ich will mal versuchen, diese verschiedenen Variationen etwas zu kategorisieren. Was machte man mit ihnen? Die Erfahrungen eines radikalen Erlasses in der BRD, alt, von 1972 waren wertvoll, aber nicht radikal genug. ging es bei den damaligen Berufsverboten um die Säuberung des öffentlichen Dienstes. Wir haben von Zahlen gehört, wie umfangreich und wie schlimm das war. Aber in überschaubaren Größenordnungen musste nun ein Großteil einer berufstätigen Bevölkerung eines ganzen Landes zur Loyalität gegenüber dem neuen System erzogen oder besser gezwungen werden. Treue gegenüber dem Grundgesetz. Nicht mehr zur DDR-Verfassung natürlich. Einzelfallprüfung für Entlassungen, wie zum Beispiel beim radikalen Erlass, waren allein vom Umfang her von vornherein ausgeschlossen. Also wurde Tabula Rasa gemacht. Tabula Rasa, erste große Reinigung, Säuberung, ganze Betriebe, Institutionen, Einrichtungen wurden mangels Bedarfs und wegen fehlender Effektivität geschlossen. Systemrelevante Bereiche wurden ohnehin liquidiert. Also das waren die staatsnahen Bereiche und so weiter. Das Wort Sicherheitsbereiche, Polizei und so weiter. Damit waren politisch Verdächtige ohne weitere Überprüfung von vornherein weitgehend erstmal im größeren sozialen Bereich, Umfeld, Berufsleben ausgeschaltet. Und außerdem, das war natürlich beides griff ineinander über, außerdem waren zugleich Konkurrenten zu westdeutschen Einrichtungen und Unternehmen eliminiert. Das betraf viele Großbetriebe. Also insgesamt betraf die Entlassung, die also Tabula Rasa, die ich so bezeichne jetzt mal, ca. 4 Millionen Menschen. Das waren ca. 45% aller Erwerbstätigen. Von den 2 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst verloren nahezu die Hälfte ihrer Arbeit. Im Bereich, Beispiel zu nehmen, Bereich Forschung, Lehre, hatten zum Beispiel knapp von 200.000 Anfang der 90er Jahre dann nur noch etwa 24.000 eine Vollzeitstelle. Und von den etwa 30.000 in Kultur- und Medienbereich Beschäftigten verfügten nur noch ein Viertel über einen Arbeitsplatz. So, und Leitungskräfte von wissenschaftlichen, staatlichen Institutionen auf allen Gebieten wurden darüber hinaus zunächst beurlaubt, ihre Weiterverwendung einer späteren Überprüfung vorbehalten. Zweitens Kategorie. Abertausende wurden vorzeitig in die Rente geschickt. Ab 55 Jahren. Das klang zunächst so großzügig, großartig. Deutscher Imperialismus war reich geworden. Nicht zuletzt auch durch die Annexion der DDR. Wir wissen ja, hab ich ja gesagt, wohin das Geld floss. Nein, sie entledigten sich mit der Rente, mit der Pensionierung. Natürlich eines Großteils derjenigen, die in Arbeit waren. Und es waren zum großen Teil auch Leute, die, ich sage mal, auch staatliche Funktionen hatten. Also die natürlich schon älter waren, also mindestens 55 Jahre, und auf diese Art und Weise man sie schnell los wurden. Darunter also hochqualifizierte Fachleute, Leitungskader aller Bereiche. Und natürlich nebenbei noch, die Rentenansprüche wurden mit juristischen Tricks gekürzt. Bei Tausenden wurden über willkürlich Rentenabzüge dann noch wegen Nähe zum System der DDR vorgenommen und berechtigte Ansprüche einfach gestrichen. Das spielt nun das Eigentum, was nach dem Grundgesetz gewährleistet ist, überhaupt keine Rolle mehr als Strafe. Wir sprechen zu Recht dann auch von Strafrente. Ja, gegen die Verdrängung in das soziale Abseits, was also zunächst Millionen betraf, regte sich zwar Widerstand. Aber dieser Widerstand stellte zu keiner Zeit eine Gefahr für das System dar. Den Anschein von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Rechtmäßigkeit zu wahren, wurden in öffentlichen Bereichen Evaluierungen durchgeführt. Das waren dann die Überprüfungen. Das betraf vor allem beurlaubte oder auch bereits entlassene Spezialisten, wie Wissenschaftler, Hochschullehrer, Mediziner. Das war sozusagen die dritte große Gruppe. Sie hielten großzügig die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung oder erneuten Bewerbung. Bedingung? Natürlich. Treue zum Grundgesetz. Abschwören ihrer DDR-Vergangenheit. Diese Überprüfungen waren an Würdelosigkeit kaum zu überbieten. Nach einem ausgeklügelten System, vorgegeben vom damaligen Bundesinnenminister Schäuble, konkretisiert in den Ländern, Grundlage dieser Vorgaben bildeten, da war die Erfahrung der Bundesrepublik Deutschland, vorhin schon erwähnt, sehr wichtig, das bildeten höchstrichterliche Entscheidungen der Bundesverwaltungs- und des Bundesverfassungsgerichts aus den 1970er Jahren. Dort waren materielle, formelle Grund- und Leitsätze entwickelt, die nun auch für die sogenannten neuen Bundesbürger galten. Also allein schon die Rechtswidrigkeit bestand darin, dass die Beurteilung einer Weiterbeschäftigung oder Neueinstellung nach den Kriterien des Grundgesetzes und des Bundesbeamtengesetzes galt. Die Vergangenheit sozusagen, in der ja die DDR-Bürger gar nicht gelebt hatten. Obgleich die Bewerber also in der DDR gelebt hatten und bis dieser 1990 verpflichtet waren. Die rückwirkende Anwendung westdeutschen Rechts als auf Bürger der DDR widerspricht generell internationalen Rechtsgrundsätzen. Meines Erachtens äußerte sich auch hier der 1949 schon erwähnte anmaßende völkerrechtswidrige Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für ganz Deutschland. Das ist eine Form der juristischen Aggression. Leider völlig unterbelichtet, auch ich habe in den linken kommunistischen Diskussionen und Erörterungen, auch theoretischen Erörterungen. Die Überprüfung zur Neueinstellung, Weiterbeschäftigung trugen eindeutig antikommunistischen Charakter. Zweifel an der Verfassungstreue der Bewerber bestand dann. Und das waren die Vorgaben. Also die waren so schriftlich fixiert, auch von Schäuble. Verletzung der Menschenrechte in der DDR. Natürlich nach westlichen Wertevorstellungen, völlig klar. Zweitens, eine Tätigkeit im und für das frühere MFS. Drittens, eine exponierte Stellung in der DDR in Parteien, Massen und gesellschaftlichen Organisationen. Reichte Aktionssekretär, Parteisekretär und so weiter, völlig aus. Und letztlich, das betraf dann viele Wirtschaftsfunktionäre auch, Kombinatsdirektoren und so weiter, hochqualifizierte Leute, herausgehobene staatliche und wirtschaftliche Funktionen. Also im Prinzip müsste man sagen, die haben den Begriff nicht gehabt, also ich sage mal, die ganze Elite der DDR war damit schon von vornherein diskriminiert und ausgeschaltet. Und den Fragebogen hatten die Bewerber selbst Auskunft zu geben. Oder sie hatten sich vor Kommission für ihr Leben in der DDR zu verantworten und ihre Treue, so wörtlich, zum Grundgesetz glaubhaft zu machen. Hochverdiente Fachleute sollten in demütigender Weise vor Ehrenkommissionen erscheinen, sind ja zum Teil auch erschienen, und oft zweitrangigen Experten ihre menschliche und fachliche Qualifikation nachzuweisen. Im Ergebnis war einzuschätzen, ob der Bewerber sich von, so auch wieder wörtlich, Vorgabe des Bundesministeriums des Innern, Zitat, dem kommunistischen System gelöst hat, Zitat Ende, und, Zitat, er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten wird, Zitat Ende. Da allein Leitungsverantwortung und Funktionen in der DDR für einen negativen Bescheid ausreichend waren, lauteten viele der Entscheidungen natürlich auch negativ, lag auf der Hand. Manche stellten sich auch aus Stolz, ich kannte einige von denen auch Mediziner, aus Stolz nicht den demütigenden Prozeduren. Im Glauben an den Rechtsstaat wandten sich andere wieder gegen Entlassung, Benachteiligung in Arbeitsverwaltung, Sozialgerichte. Die Justiz waltete ihres Amtes, was ausnahmslos im Klasseninteresse, im Interesse der Macht. Viertens, nicht zu vergessen, dass sehr viele von den nun Arbeitslosen Beschäftigung weit unterhalb ihrer Qualifikation Tätigkeiten annehmen mussten. Oft selbstständige Tätigkeiten am Rande der Existenz ausüben mussten oder bei Bildungs- und Sozialfördervereinen zeitweise Notlösungen fanden. Manche der weiterbeschäftigten Ostdeutschen erhielten nicht selten später ihre Kündigung, nachdem ihre DDR-Fachkenntnisse abgeschöpft waren. Insoweit spaltet man natürlich einige. Weiter beschäftigt, andere waren schon weg oder sie aus Systemgründen nicht mehr tragbar waren. Also auf diese Art und Weise, der deutsche Imperialismus, haben die Unternehmen großartige Fachleute, auch in Untergeordneten. Ich kannte zum Beispiel eine unserer Akademiebesucher, Generäle, zum Beispiel Kandidat, Generäle, der war in der Rezeption eines Hotels. Das Hotel war stolz, ja, wir haben General an der Rezeption, also die wussten das auch, der hat es nicht verschwiegen. Also ich sage mal, es sind hier Formen gefunden worden, um die Leute auch ja, zu demütigen. Oder es waren hunderte von Angehörigen der Volkspolizei, alles Niederränge, hören, waren ohnehin entlassen. Angehörige der Volkspolizei bewarben sich, wurde ja auch natürlich in neuen Bundesländern Polizisten gebraucht und wurden sozusagen als Vorbereitung für eine Beamtentätigkeit eingestuft. Aber weil sie Kontakte, was später dann festgestellt wurde, ein, zwei Jahren festgestellt wurde, wurden sie dann entlassen und diese Ministerien verschwiegen hatten, wenn sie es nicht gesagt hatten, was für sie selbstverständlich war. Dann liefen gegen sie noch oft strafrechtliche Ermittlungen, Hunderte wegen Anstellungsbetruges. Ich habe selbst als Rechtsanwalt solche Polizisten auch verteidigt. Und außerdem waren sie zum Teil sogar noch mit Rückzahlungen ihrer Dienstbezüge konfrontiert, also zusätzliche Strafung. Und dann gab es eine fünfte Gruppe, würde ich es mal unterscheiden noch, das ist die Bestrafung für ihre Vergangenheit, gehört damit nicht der Vergangenheit an. Bis heute. Exponierte berufliche, politische Funktionen zu DDR-Zeiten dürften bei heutigen Bewerbungen schon altersbedingt kaum noch eine Rolle spielen, ist klar. Aber allerdings werden für Tätigkeit im öffentlichen Dienst und im politischen Bereich unverändert Auskünfte aus den MFS-Archiven eingeholt. Es werden Abgeordnete, Politiker, wir kennen einige, in Berlin hat das eine Rolle gespielt, in Brandenburg kenne ich solche Fälle, dafür das MFS überprüft. Und in mehreren Bundesländern führten solche Überprüfungen mit MFS-Belastungen zur Rücknahme von Kandidaturen beziehungsweise zum erzwungenen Rücktritt von politischen Ämtern. Und Parlamente aller Ebenen überprüfen ihre Abgeordneten. Aber selbst private Unternehmen werden ermutigt, ja förmlich angeregt, auch solche Auskünfte einzuholen. Also wenn sich jemand als Geschäftsführer für ein großes Unternehmen, dass solche Auskünfte eingeholt werden. Das ist natürlich auch eine Beschaffungsmaßnahme für diese sogenannte Gaukbehörde, wenn ich mal diesen Namen, sodass neue Anträge kommen, neue Überprüfungen stattfinden müssen oder können. Also sie werden von der Politik hierzu angehalten und direkt aufgefordert. Und solche Überprüfung und ein damit verbundenes Verbot, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, sind nach bundesdeutschem Recht bis 2030, also laut Gesetz, bis 2030 zunächst vorgesehen. Dann sind 40 Jahre nach der staatlichen Vereinigung vergangen. Ich stelle 1993 ein Weißbuch der Gesellschaft für Bürgerrecht und Menschenwürde fest. Deutscher Imperialismus hat einen langen Atem. Ja, für die soziale Vernichtung politischer Gegner, wie sie gegenüber der DDR praktiziert wurde, ist, deshalb sagte ich auch, Kontinuität, Diskontinuität, ist eigentlich der Begriff Berufsverbot zu harmlos. Diese Verfahrensweise, deren Opfer die überwiegende Mehrheit der DDR-Bürger war und noch ist, muss vom Umfang und vom Inhalt her als Teil der Gesamtstrategie der Abrechnung mit dem Sozialismus betrachtet werden. Ein rein juristischer Begriff wie Verbot verklärt so ein bisschen den wahren Charakter. Trotzdem muss man diese Verfahrensweise im Zusammenhang mit früheren natürlich radikalen Praktiken nun gegenüber der Bevölkerung eines ganzen Staates sehen. Leider spielt auch bei kommunistischer Aufarbeitung der Berufsverbote in der Alt-BRD, wenn man sich mal die Beiträge und so weiter durchsieht, der radikale Umgang mit den DDR-Bürgern im beruflichen Bereich kaum noch eine Rolle. Auch die einseitige Betrachtung. Berufsverbot ist sozusagen, das war Alt-BRD und wir müssen uns natürlich, deshalb sprechen wir auch, bin ich auch dankbar, zu dem Thema sprechen zu können. Aber es fehlt sozusagen wirklich diese Kontinuität mit der Betonung, Übernahme eines ganzen Landes, auch der Diskontinuität hier. Also dieser Zusammenhang zu sehen, ist nicht nur eine Frage der Solidarität. Es ist eine Frage, dass der deutsche Imperialismus an Gefährlichkeit wesentlich zugenommen hat. Zum 50. Jahrestag der Berufsverbote, in diesem Jahr schrieb Arnold Schölze, ja sicher allen bekannt, Zitat, für die Herrschenden der Bundesrepublik hieß die Lehre, die soziale Vernichtung potenzieller Gegner ist effektiver als ein radikalen Erlass. Die offene Repression bleibt in Reserve. Wichtiger aber ist die Verdrängung ganzer Gesellschaftsgruppen per Gesetz. was in der DDR funktioniert hat, wurde Blaupause für die antisoziale und kriegsvorbereitende Politik der folgenden Jahrzehnte. Ja, da sind wir mittendrin, in diesen folgenden Jahrzehnten. Und Teil der Wissenschaft trägt leider auch dazu bei. Was heißt leider? Auch Teile der Wissenschaft sind ja, Wissenschaft ist ja eine Wissenschaft des Imperialismus auch. So war, um das aber anzuführen, auf einer Konferenz, die im März 2020 hochrangige Wissenschaft, zumeist staatsnah, diskutiert worden über das Ende des Postkommunismus in den Ostländern. Und sie beklagten, wie lange sich die Idee des Kommunismus am Leben erhält. Mit meinen Worten, die Transformation vom Sozialismus zurück zum Kapitalismus dauern wird. Darüber wurde diskutiert. Die Antwort eines der Wissenschaftler zum Zeitfenster, man betrachtet es als Zeitfenster, also dass man da noch irgendwann ist geschlossen. Und wörtlich sagte er dazu, biologisches Abtreten der im Kommunismus sozialisierten Generation, Kulturwandel, Zitat Ende. Biologisches Abtreten, also mit dem Tode zu rechnen, dann ist sozusagen der Kommunismus überwunden. Was für eine Wissenschaft, muss ich mal sagen, was für eine Wissenschaft. Also da könnte man mit Peter Hacks fragen, wo kommt die ganze Dummheit in die Welt? Das ist natürlich nicht nur Dummheit, wir wissen es, das ist Strategie, das ist wohl überlegt. Aber aus der Wissenschaft, und es gibt viele Wissenschaftsbereiche, die es ähnlich so betreiben. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist ja in dem Zusammenhang, Hauptfeind sind ja auch andiskutiert worden, auch gefragt worden, also welche Schlussfolgerung, was ist zu tun, was können wir dagegen tun, ist schon mehrfach genannt, aber ich will mal so meine Sicht in ganz wenigen Worten hier noch kundtun. Also einmal bleibt uns nichts weiter übrig, ganz wichtig, offensiv aufklären über diesen deutschen Imperialismus, wie er gerade gegenwärtig seine Aggressivität im Zusammenhang mit der Ukraine-Auseinandersetzung beweist. Ohne deutsche Zwangsvereinigung hätte es das alles nicht gegeben. Also die erhöhte Gefährlichkeit des deutschen Imperialismus. Zweitens, alles zu tun, um die Geschlossenheit von Kommunisten in der Aktion herzustellen. Und natürlich, wenn ich sage in der Aktion, wurde hier von Dresden und von anderen Genossen schon genannt, ja, in der Aktion. Aber das muss auch auf Leitungsebene geschehen. Jetzt mal unabhängig, welche Partei es auch gerade ist, also kommunistische Partei jetzt mal. Hier fehlt mir sozusagen der Impuls auch von den einzelnen Gruppen aufeinander zuzugehen. Da hat jede kommunistische Partei oder Organisation, sind ja nicht alles Parteien, sozusagen die eigene Politik hier aufeinander zugehen. Das muss unten an der Basis passiert mehr. Aber es muss auch oben in den Zentralen muss es. Deshalb muss nicht gleich in Parteizusammenschluss erfolgen. Aber das ist überhaupt, ich sag mal, so wie ich das empfinde, kein Thema gegenwärtig, aber so wichtig. Ja, und drittens, liebe Genossinnen und Genossen, drittens als Schlussfolgerung, das klang auch schon an, und zwar ist es dafür zu wirken, dass das erwähnte Zeitfenster, die Generationenfrage von dem Wissenschaftler, greift das mal hier auf, dass dieses erwähnte Zeitfenster nicht nur eine trügerische Hoffnung unserer Feinde ist, sondern die junge Generation im Sozialismus die Zukunft sieht. Das ist unsere Aufgabe, schwere Aufgabe, aber ich sage mal, das ist so wichtig, da muss ich an Rosa Luxemburg denken, Sozialismus unter Barbarei. Dankeschön.
So, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Lesung.
Die Geschichte heißt, das Haus denen, die es erhalten haben. Brigitte liest.
Nee, wir wollen erst fertig machen und dann geht.
Bald erreichten wir ein parkartiges Gelände. Einige an diesem Tag geschlossene Verkaufsbuden, doch ein geöffneter Biergarten. Im Hintergrund das Wasser der alten Spree, wie Irina meinte. Hier können wir gleich eine Tasse Kaffee trinken. Zuerst möchte ich euch noch etwas zeigen. Das hier, der Platz des 23. April, begann sie zu erklären, ist der ehemalige Stadtpark, auf dem sich ursprünglich ein Heuplatz befand. An der Ecke Bahnhofstraße, Lindenstraße gelegen, wurde zur Erinnerung an den Einzug der 1. Garde Panzerarmee und der 8. Gardearmee der sowjetischen Streitkräfte am 23. April 1945 umbenannt. Auf dem Parkgelände steht dieses Mahnmal und sie zeigt auf eine Stele. Für die Opfer der Köpenicker Blutwoche, die von der faschistischen SA im Juni 1933 ermordet worden waren. Diese von Walter Sutkowski 1969 geschaffene Stele zeigt die zur Faust geballte Hand eines Widerstandskämpfers, Symbol für die Kraft des Widerstandes, der letztlich über Terror und Unmenschlichkeit triumphiert. Nach einer Weile, wir waren einmal um die große Skulptur herumgelaufen, klärte uns Irina über die Hintergründe dieser Gedenkstätte auf. Am 21. Juni 1933, morgens um 4 Uhr, alarmierte der Führer des Sturmbands 15 die inzwischen mehrere hundert Männer umfassenden SA-Stürme. Außerdem holte er den in Berlin schon berüchtigten Sturm 33 aus Charlottenburg zur Verstärkung herbei. Da sich die Faschisten bereits vorher die Adressen beschafft hatten, begannen sie ab 8 Uhr in Köpenick mit der Verschleppung von Gegnern des Naziregimes. Im Verlaufe des Tages wurden hunderte Frauen und Männer von den SA-Schergen aufs Brutalste misshandelt. Man schlug sie bis zur Bewusstlosigkeit, schnitt ihnen ganze Fleischpartien aus dem Körper und einigen von ihnen Nasen, Ohren oder Hoden ab. 23 Antifaschisten wurden an diesem Tag und danach umgebracht, ihre Leichen einfach ins Wasser des Oder-Spree-Kanals oder in einen nahegelegenen Wald geworfen. Nach dem Krieg wurden die Nazi-Verbrecher im Westen eher kaum, in der DDR hart bestraft. Das ist ja entsetzlich, Irina, wenn ich mir das vorstelle. Trotzdem möchte ich euch jetzt einen Vorschlag machen. Sei mir nicht böse, liebe Irina, doch ich meine, wir sollten, sobald wir das Stadtgebiet von Köpenick hinter uns gelassen haben, für die Zeit, die wir jetzt in der Natur verbringen, die Politik ein wenig außer Acht lassen. Da vorne, das ist Müggelheim, riss sie mich aus meinen Gedanken, als ich die beiden eingeholt hatte. Bald hatten wir eine Bäckerei gefunden mit einem Tisch im Verkaufsraum, an dem wir Platz nahmen. Und nachdem Irina, die Verkäuferin, gefragt hatte, ob wir hier frühstücken könnten. Dann die Überraschung. Die Verkäuferin, sie war die Besitzerin, bot uns eine Art englisches Frühstück an mit Eiern, je nach Wunsch, Speck, Butter, Käse und Wurst, aber auch Marmelade, wenn wir wollten. Nur gebratene Würstchen und Fisch ständen nicht auf der Speisekarte, wie sie sagte. Später fragte ich nach, wie sie auf dieses Angebot gekommen sei. Nach der Maueröffnung, sagte sie, war ich mit meinem Mann für ein paar Tage in London. Da konnten wir ja früher nicht hin. Gegessen hätten sie nur Indisch oder Italienisch, aber das Frühstück in dem Hotel sei klasse gewesen. Eine schöne Stadt, bis auf das alberne Gehabe um die Königsfamilie. Sie wandte sich einer neuen Kundin zu. Alle drei langten wir mit großem Appetit zu. Bis zum Langer See waren es noch etwa 3 Kilometer, also konnten wir uns Zeit lassen. Nachdem wir gut gegessen und getrunken hatten, machten wir uns auf den Weg und erreichten bald den See. Der Langer See ist ein etwa 13 Kilometer langes Gewässer im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, erklärte Irina. Er ist ein typischer Rinnensee, der von der Dahme durchflossen wird und eine Fläche von fast 3 Quadratkilometern umfasst. Als hätte sie es auswendig gelernt, nicht wahr, Alexander? Ist doch egal, ich finde es gut, wenn man weiß, wo man sich befindet. Danke, Alexander. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis zu dem Häuschen, der Datsche, von der ich euch erzählt habe. Die Bezeichnung wurde in der DDR gerne für Wochenendhäuser gebraucht, kommt aber aus dem Russischen und heißt so viel wie bebautes Wochenendgrundstück. Ich habe vorhin mit den Besitzern telefoniert und wir haben uns für 4 Uhr dort verabredet. Ich hoffe, dass es mir gelingt, das Haus zu kaufen. Erzähle, Alexander, wie du es angestellt hast, einen für dich annehmbaren Preis auszuhandeln. Ich berichtete darüber, wie ich Manuela Altmann dazu gebracht hatte, mir ein günstiges Angebot zu machen. Ein Mord ist in diesem Hause leider nicht passiert. Die jetzigen Besitzer sind sogenannte Alteigentümer, also Leute, die nach dem Anschluss der DDR an die BRD zurückforderten, was sie seinerzeit aufgegeben hatten. In diesem Fall waren die 1953 in den Westen gegangen und hatten sich jahrzehntelang nicht um das Haus und das Grundstück gekümmert. Die DDR hatte das nun herrenlose Anwesen übernommen und zum Verkauf angeboten. Der Erlös war auf ein Sperrkonto überwiesen worden. Die neuen Eigentümer haben alles so weit ausgebaut, dass sie in dem Haus auch überwintern konnten. Inzwischen ein altes Rentner-Ehepaar, gedachten sie hier, ihren Lebensabend zu verbringen. Dann, als sich die BRD die DDR einverleibt hatte, waren eines Tages die Nachkommen der ehemaligen Eigentümer aufgetaucht und hatten den angeblichen Besitz ihrer Eltern zurückgefordert und auch bekommen. Rückgabe vor Entschädigung nannte sich das neu geschaffene Gesetz. Als dann das Haus zwangsgeräumt werden sollte, weil sich die alten Leute geweigert hatten, ihren Besitz aufzugeben, fand das Räumkommando die Leichen der beiden im Wohnzimmer. In den Sektgläsern, die auf dem Tisch standen, fand man Reste von Gift im Rotkäppchensekt. Eine Zeit lang schwiegen wir, erschüttert unter dem Eindruck von Irinas Bericht. Schweigend waren wir weitergelaufen, bis Irina nach vorne wies auf ein Haus, das etwa 20 Meter vom See entfernt auf einer Anhöhe stand. Das ist es.
Ja, das die Geschichte. Und diesmal jetzt danach zur Sache. Ich glaube, das passt auch gut zu dem, was der Hans gerade vorgetragen hat. Mit der Konterrevolution 1989 und der danach ermöglichten Restauration der kapitalistischen Verhältnisse auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik begann ein Raubzug, der in der Nachkriegszeit seinesgleichen sucht. Nach der Aneignung der DDR wurden Bürger, die rechtmäßig zu DDR-Zeiten Häuser und Grundstücke erworben hatten, entschädigungslos enteignet. Menschen wurden aus ihren Häusern oder gleich in den Freitod getrieben. Es wird auch einer bestimmten Art von Opfern der Wende öffentlich nicht gedacht. Menschen, deren seelische Kräfte für die Schmerzen nicht ausreichten, welche die Wende- und Nachwendepolitik ihnen zufügten. Manche von ihnen sind späte Opfer des Kalten Krieges. Was sie uns zu sagen haben, ist aber gerade heute wichtig. Ihrer zu gedenken, sie nicht dem Vergessen auszuliefern, ein elementares, menschliches, demokratisches Gebot. Dr. Falk nahm sich 1992 das Leben, weil er wie Zehntausende in Ostdeutschland von seinem Grundstück durch westliche Alteigentümer vertrieben wurde. Er wählte einen öffentlichen Tod, um gegen das dem Ostdeutschen zugefügte Unrecht zu protestieren und zur Umkehr zu mahnen. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl schrieb er: Ich bin soweit. Ich werde mein Leben opfern, damit meine Familie und andere Familien in den sogenannten Beitrittsgebieten ihr Leben friedlich dort verbringen können, wo sie heute leben. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Ich hänge am Leben, einem Leben in Wahrheit und Selbstachtung und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bin Mitglied des Kreistags Bernau. Was ich in diesen Parlamenten erlebe, ist das Aufgeben jeder eigenständigen Politik. Ich erlebe nur Anpassungsvorgänge an die Strukturen der alten Bundesrepublik. Eine einfache Umschichtung ist im Gange. Und das ist nach meiner Auffassung auch im Kern in den sogenannten offenen Vermögensfragen. Ein Vermögensabfluss von Ost nach West größten Ausmaßes wurde von Ihrer Partei, also Kohl, den hinter dieser Partei stehenden Kräften und Ihnen persönlich eingeleitet. Wir werden gar nicht mehr gefragt. Aus diesem Grund, Herr Bundeskanzler, opfere ich mein Leben. Alle anderen Wege des Wachrüttelns bin ich gegangen. Als Familienvater habe ich die Pflicht, meine Familie vor Unheil zu schützen.
Dann darf ich Spigniew.
Gut. Spigniew Viktor.
Ja. Das Wort.
Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die herzliche Einladung für mich. Ich habe eine Möglichkeit, teilnehmen in dieser interessanten Konferenz. Das Thema dieser Konferenz ist für mich persönlich sehr nah. Warum? Weil bin ich erzogen in Westgebiete, in Sudeten, nicht weit von Riesengebirge, Waldenburger Kohlengebiet, wo viele Deutsche Arbeiter als Bergleute gearbeitet haben in Waldenburg, Waubrzych, in Nowa Ruda und viele andere Städte. Und ich habe seit kleinem Bursche mit Kollegen und Kolleginnen, die Deutschen waren und haben auch teilweise deutsche Sprache beherrscht als Kind. Also ich hatte eine Möglichkeit, freundliche Beziehungen zu kultivieren mit deutschen Kindern. Und das war natürlich sehr wichtig für unsere gegenseitige gemeinsame Verhältnisse, weil diese Verhältnisse historisch auf Hass und unfreundliche Beziehungen gegeben waren durch die sehr dramatische Geschichte zwischen unseren beiden Ländern und Völkern. Aber dank der Entstehung der Deutschen Demokratischen Republik, es ist historisch sehr viel auch besser gemacht. Insbesondere, wenn in den 70er Jahren die Grenze war offen und tausende Betriebe, Schulen, Universitäten und persönliche einzelne Leute hatten die Möglichkeit, gemeinsame Freundschaft zu kultivieren und Bekanntschaften machen. Und das war ein großes Ereignis für unsere gemeinsame Geschichte. Ich muss sagen, dass ich habe studiert an der Wrocławer Universität unter Name ersten polnischen Präsidenten Bolesław Bierut. Schon nicht mehr dieser Name. Das war erster polnische Präsident Volkspolen. So wie Leipziger Universität hat keinen Namen, Karl Marx jetzt. Also das bedeutet, dass diese Situation und Vernichtung des Sozialismus und neue progressive Verhältnisse ist nicht nur Ergebnis und Situation der Deutschen Demokratischen Republik, wo der Antikommunismus und Faschismus auf diese Gebiete in ganzen Deutschland wächst und entstanden ist als eine große Bedrohung, nicht nur für deutsche Arbeiterklasse, aber auch für Völker Europas und der Welt, weil der deutsche Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nicht ganz zerstört und wurde benutzt von amerikanischem Imperialismus im Kampf gegen sozialistischen Sowjetunion und andere Volksdemokratien in Mitteleuropa. Und deswegen die Situation und diese Geschichte zwischen beiden unseren Völkern ist sehr wichtig, um besser verstehen Antikommunismus und Faschismus und Gefährlichkeit von diesen imperialistischen und kapitalistischen Kräften. Heute, nach der Niederlage der sozialistischen Gemeinschaft in Europa, wachsen die reaktionären Kräfte des Kapitalismus und des Imperialismus. Es zeigt sich nicht nur im politischen Leben in Deutschland, wo vor mehr als 30 Jahren die Deutsche Demokratische Republik von der kapitalistischen Bundesrepublik Deutschland annektiert wurde. Das war ein großer Schritt zurück, nicht nur für die DDR-Arbeiterklasse, sowie anderen Werktätige, sondern auch für die Arbeiterklasse Westdeutschlands, was mit der Vernichtung der Wirtschaft der DDR und der großen Arbeitslosigkeit für die Werktätige der Bundesrepublik die rasche Begrenzung der sozialen Rechte, zum Beispiel nach dem sogenannten Hartz IV, Maßnahmen bedeutete. In letzter Zeit, die Presse gab die Nachricht, dass Bundestag hat neue Kredite für die Bundeswehr gegeben, 100 Milliarden Euro, und wuchs auch die Ausgaben von Budget für 2% pro Jahr. Also das bedeutet, dass führende Kräfte der Bundesrepublik vorbereiten eine große europäische Armee. Die wird die größte Armee in Europa. Und das natürlich ist nicht nur, um in Berlin oder anderen Städten die Parademarsche singen und darstellen. Das ist die reale Bedrohung des Krieges, der neuen Gefährlichkeiten. Und wir müssen wieder erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Völker, nicht nur Europa, aber der ganze Welt, haben gerufen, nieder mit dem Krieg, nieder mit Faschismus. Und heute wir sehen, dass in der Ukraine wächst wieder diese Gefährlichkeit. Das ist ein sehr gefährlicher Kurs für die Arbeiterklasse, für alle Friedensleute. Und dadurch wir als Kommunisten und zusammen mit anderen progressiven Kräften müssen viel zu tun machen, um diese Gefährlichkeit abzuschieben. Das ist eine sehr wichtige Frage für die gegenwärtige Welt. Kampf gegen Faschismus, gab Kampf gegen Imperialismus und nieder mit Antikommunismus. Aber die reale Situation ist sehr schwierig. Man muss sagen, das sind auch positive Zeichen dieser Entwicklung. Das ist insbesondere die schwache, geschwächte Entwicklung in den letzten 20 Jahren der Wirtschaft USA. USA nach der letzten ökonomischen Angaben verliert schon ihre ersten Stelle in den Bruttoinlandprodukt. An der ersten Stelle ist Chinesische Volksrepublik, auf den zweiten Europäische Union und dritte Stelle jetzt hat United States. Also das bedeutet, dass amerikanische Kapital und Zentren des Imperialismus möchten benutzen die militärische Maßnahmen, um behalten ihre nicht nur militärisch-politische Position, aber auch ökonomische, finanzielle ökonomische, insbesondere durch führende Position, Zwangsposition, Dollar als eine Weltvaluta, Weltgeld. Also das bedeutet, dass es ist eine progressive Zeichen auch. Und diese progressive Zeichen verbunden werden auch mit Volksrepublik China. Meiner Meinung nach Volksrepublik China sowie Kommunistische Partei China. Es ist eine Chance für die Wiederbelebung, Erlebung, Leben des wissenschaftlichen Sozialismus und der kommunistischen Bewegung. Sie gehen mit einem anderen Weg zum Sozialismus. Sie haben viele Verhältnisse, Werte von der alten Geschichte übernommen, von Konfuzianismus, wo auch gab es progressive Gedanken, um besseres Leben zu schaffen, nicht nur für Adel, für führende Kräfte von China, aber auch für das Volk. Und deswegen, sie können nicht verzichten von ihren zivilisatorischen und kulturellen Werte und diese historische Erfahrung. Also das bedeutet, es gibt eine Chance insbesondere für die sogenannte dritte Welt. Dieser chinesische Weg ist sehr interessant für diese Länder, die insbesondere sind Teilnehmer der dieser neuen Seidenpässe, Seidenstraße. Das ist ungefähr 130 Staaten der Welt. Und in vorigen 5 Jahre Plan, die Chinesen haben mehr als 5 Billionen Dollar gegeben auf diese verschiedenen Formen Handels und eine Hilfe für diese Länder der dritten Welt, insbesondere in Asien, Südasien, insbesondere in Afrika und Lateinamerika. Also das ist auch ein progressives Zeichen für die Mehrheit der Bevölkerung der unserer Planete. Natürlich, das ist Problem, Globalproblem. Wir leben in Europa am Rande des euroasiatischen Kontinents, aber hier auch noch größer wurden diese imperialistischen Kräfte. Und das ist ein Problem für wichtige Entwicklung, weil der Krieg in der Ukraine bedeutet, dass Gefahr ist sehr groß. Vor ein paar Jahren General Hodge, frühere Oberkommandierende der Armee USA in Europa, sagte, dass die Gefährlichkeit von China ist so groß, dass wir müssen, also Amerikaner, betrachtet als reale Bedrohung ein Krieg gegen China. Das sind offiziell von ihm erklärt in einem Interview. Also das bedeutet, dass wachsen diese Kräfte, die wollen in Imperialismus betrachten Waffe als Kampf um Erhaltung, diese Domination, diese Hegemonie. Aber ich möchte noch weiter unterzeichnen, dass wirtschaftlich die amerikanische Wirtschaft, es ist schon vorbei. Es ist gar nicht führende Ökonomie der Welt. Und das ist auch eine Chance für die werktätigen Leute auf der ganzen Welt. Ich möchte jetzt sagen, wie viele Minuten habe ich noch? Entschuldigung. Gut. Ich möchte sagen etwas über die Situation in Polen. Ich denke, es wird das Thema interessiert, das Auditorium, weil wir sind Nachbarländer und haben gute Kontakte auch. Aber es gibt auch tiefere Grundlage. In Polen, der Kurs ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich und schlecht. Insbesondere schlecht für die Werktätigen, für die Arbeiterklasse. Im Resultat der Aktivität solcher Leute wie Lech Walesa, also als neuer Held von Polen, geklärt von den bürgerlichen Kräften, oder Papst Johannes Paulus II. Oder andere neue Helden, das sind natürlich keine positive Leute in der Realität. Nach diesen Reformen von Leszek Balcerowicz, neue Guru der amerikanische Liberalismus, Polen hat 5 Millionen Arbeitsplätze verloren. 5 Millionen. Also das bedeutet, dass 2,5 Millionen sind auf der frühere Hungerrente übergegangen mussten. Und die anderen 2,5 mussten emigrieren nach Deutschland, nach England, United States und viele andere, zum Beispiel skandinavische Länder. Und das ist diese gute Seite in Gänsenstrichen von der gegenwärtige führende Kräfte in Polen. Wir müssen auch sagen, dass sehr wichtige Probleme sind bei uns mit der sozialen Sache. In Zeit, Ende Zeit von Volkspolen, die polnische Vereinigte Arbeiterpartei damals einen Plan geschaffen hat, um eine Wohnungsfrage zu lösen, wie in der Deutschen Demokratischen Republik gab es. Es fehlte Ende 80er Jahren ungefähr 2 Millionen Wohnungen für die insbesondere junge Leute, junge Familien. Jetzt Wohnungsproblem wurde noch schlimmer. Noch nicht 2, sogar 3, manche sagen noch mehr. Aber das bedeutet auch, dass Wohnung wurde dies betrachtet nicht nur als Sozialgut, Sozialsituation, sondern es ist eine Ware auf dem Markt. Deswegen, es gibt viele, viele, vielleicht hunderte, tausende Wohnungen, die stehen leer, weil die Preise für die 1 Quadratmeter der Wohnung, zum Beispiel in Wrocław, noch schlimmer ist noch in Warschau, kostet 20.000 Zloty. Was ist das, 20.000 Zloty? Das ist ungefähr 5.000 Euro pro 1 Quadratmeter. Also das bedeutet, dass kleine Wohnung 50 Quadratmeter kostet 1 Million. Man muss Kredit nehmen. Also das bedeutet, Zloty natürlich, das bedeutet, wie groß dieses Sozialproblem geworden wurde. Deswegen viele Polen, junge Polen emigrieren. Die Emigration umfasst nicht nur die Arbeiter, aber die Emigration umfassen hat auch so Gehirnknaulen, man kann so sagen, wie im Länder der dritten Welt, also Ingenieuren, Ärzte, Sanitärmitarbeiter. In Polen, es fehlt ungefähr 1/3 Hospitalkräfte, insbesondere Ärzte und Krankenschwestern. Natürlich, das ist eine sehr schwierige Situation. Auch zum Beispiel in der letzten Zeit ist dramatische Situation mit der Inflation durch die falsche Politik der Regierung. Es ist, die Preise wachsen nicht nur von Jahr zu Jahr, aber von Monat zu Monat. Und es ist natürlich eine sehr schwierige Situation für die Leute, die verdienen weniger. Das ist mehr als 70% der Bevölkerung. 70%. Was das bedeutet in dem Resultat, wenn wir betrachten das von der politischen Seite, dass geschwächt wurde dieses goldene Aura von Solidarność. Solidarność heute, das ist eine sehr schwache, nur man kann so sagen, Legende, die von der bürgerlichen Kräfte wurde immer vergrößert. Walesa und viele neue führende Positionen von diesen Leuten. Aber das bedeutet auch in Polen, dass im Resultat dieser Veränderungen, im Resultat des großen Antikommunismus und bedrohenden auch Faschismus, sind sehr groß geworden reaktionäre, fast faschistische Kräfte. Zum Beispiel, es wurde große Propaganda und verschiedene Demonstrationen gegen von diesen reaktionären Kräften organisiert, gegen die Volkspolen-Geschichte und Volkspolen-Denkmäler. Es wurde vernichtet fast alle Denkmäler frühere polnische, nicht nur kommunistische, aber progressive Leute, Verdienste für die Geschichte und prominente Wissenschaftler, die waren progressiven. Und deswegen jetzt wächst die neue Welle des Obskurantismus, Reaktionismus, des faschisierenden Kräfte. Es gibt zum Beispiel auf den Märkten faschistische Gruppen organisiert und terrorisieren die Bevölkerung, die alte Denkmäler werden mit barbarischen Methoden vernichtet. Auch Denkmäler sowjetischer Soldaten, sowjetische Armee. Wir als Kommunisten und andere Leute, progressive Leute, organisierten Gegenkampf. Aber natürlich, die Polizei hat uns verfolgt, nicht den Faschisten. Seit 8 Jahren dauert in Polen Strafprozess gegen Kommunistische Partei Polens. Es wurden führende für Leader, also führende Positionen, führende Führer der Kommunistischen Partei Polens durch 5 Jahre verfolgt von Polizei, falsche Leute und Staatsanwälte. Und letztendlich, sie mussten auf dem Strafbank in der Gerichtshof in Dąbrowa Górnicza in Oberschlesien oder in Katowice antworten und wurde die Urteile verurteilt. Für nicht große Strafe, aber das hat eine propagandistische Nachfolge für die Verfolgung der kommunistischen Bewegung. Vor einem Jahr der Generalstaatsanwalt Polnischer Republik, der bleibt also Minister für Justiz, Gerechtigkeit, einen Antrag geschickt zum Verfassungsgerichtshof, um formell delegalisieren Kommunistische Partei Polens. Wir schreiben Protesten, organisieren, aber jetzt die Situation ist sehr schwer. es gibt viele Probleme mit jungen Generationen, weil sie haben Angst, können Arbeit verloren, können bekommen andere Strafen, ökonomische, soziale und andere. Viele emigrieren. Also die Situation der kommunistischen Bewegung, kommunistische Partei in Polen, ist dramatisch. Und man muss sagen, das sind eine Erinnerung der schwarzen Zeit, einmal vor der Geschichte, vor dem Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, war ähnliche Situation. Also resümierend können wir feststellen, dass in Polen es gibt jetzt ein sehr reaktionäres Regime und er hat natürlich eine Unterstützung von reaktionären Kräften in Europa und in United States, insbesondere in Vereinigten Staaten. Aber in dieser Zeit auch hat die Regierung große Probleme in Koordinieren der gemeinsamen Politik mit Europäischer Kommission und anderen Zentren, Europäische Union. Aber diese reaktionäre Regierung und ihre Politik ist insbesondere profitiert von der Regierung USA. Wenn der Konflikt an der Ukraine entstanden ist, nach einem Monat Präsident USA Joe Biden ist schnell nach Polen gefahren und hat zwei wichtige Reden gehalten. Nicht nur in Warschau, aber an der Grenze Ukrainische Republik in Woiwodschaftsstadt Rzeszow. Das ist ungefähr 70 Kilometer von der Grenze. Und er hat versichert, dass nicht nur Ukraine, aber Polen bekommt eine große Unterstützung in neue Waffen, aber natürlich Polen muss das bezahlen. Und die eigene Waffe soll Polen kostenfrei der Ukraine abgeben. Zum Beispiel Panzer, so wurde. Also das ist Politik. Und die großen Interesse machen die Amerikaner. Der amerikanische Komplex, Militärkomplex. Es gibt auch natürlich viele andere Fragen, aber leider die Zeit ist over. Und deswegen, ich möchte eine Hoffnung hier geben, dass vielleicht unseres Zusammentreffen wird nicht letzte und wir werden auch in der nächsten Zeit wieder treffen und viele wichtige theoretische und politische Probleme erörtern können. Vielen Dank.
Vielen Dank.